Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Wir fragen uns gleich zum Start unserer Sendung, ist der Supercup eigentlich wirklich wichtig?
Ja, und wir erklären, wo die Schlüssel zu Nagelsmann erstem Bayern-Sieg liegen.
Das DFB-Sportgericht entscheidet gegen Wolfsburg und die Begründung, ja, die überrascht ein bisschen.
Federer und Nadal, sehen wir die beiden nochmal wieder spielen?
Das sind die Themen, die am heutigen Dienstag, Stand jetzt um 7.07 Uhr, das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt es wie immer Top und Flop, ein Highlight des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Und da geht es um die Intronisierung der Gräfin.
Und damit guten Morgen zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, haben wir auch heute mit Unterstützung unseres Partners, dem Sportinformationsdienst SID, ein bisschen was vorbereitet. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit dabei seid an dem Tag, an dem der erste nationale Fußballtitel der neuen Saison ausgespielt wird. Der Supercup zwischen Pokalsieger Dortmund und Meister Bayern.
Sollte man den Supercup nicht eher ein Titelchen nennen? Denn so ein richtiger Titel ist es ja eigentlich nicht, berechtigt ja zum Beispiel nicht dazu, auch irgendwie europäisch, an irgendeinem europäischen Wettbewerb mitzuwirken und da irgendwas zu reißen.
Nee, stimmt. Der Supercup ist eigentlich so ein Wettbewerb, der nur Folgekosten nach sich zieht. Man muss zum Beispiel als siegreicher Club den Briefkopf ändern. Aber Scherz beiseite. Wie wichtig ist dieses Spiel heute Abend wirklich?
Ja, Julian Nagelsmann hat das gesagt. Für ihn ist dieses Spiel sehr, sehr wichtig. Für ihn ist das ein Titel. Vor allem wäre es für ihn aber Hauptsache endlich mal wichtig, einen Sieg mit den Bayern zu holen. Denn in der Vorbereitung gab es keinen zum Ligastart in Gladbach, nur ein 1:1. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Das wäre schon gut und das wäre auch, glaube ich, wichtig für ihn, für die Mannschaft, fürs Selbstbewusstsein. Ja, sonst kommt wieder ja doch noch Unruhe beim FC Bayern auf, gleich zum Saisonstart. Und vor allem, es geht gegen Dortmund und wenn Sieg oder Niederlage in diesem Spiel noch keine Aussagekraft über den weiteren Saisonverlauf haben, du willst trotzdem nicht verlieren. Das wollte man in den letzten Partien auch nicht, die sie im Supercup gegeneinander bestritten haben, und das waren eine Menge. Es geht einfach ums Prestige und auch darum, Selbstvertrauen zu tanken. Vor allem Dortmund würde im Falle eines Sieges da ganz, ganz viel rausziehen.
Das glaube ich auch. Wenn die dem furiosen Start gegen Frankfurt jetzt noch einen Erfolg gegen Bayern folgen lassen könnten, das wäre sehr, sehr wichtig für die Dortmunder Moral. Das würde sicherlich Rückenwind für die nächsten Wochen geben, vor allem auch dem neuen Trainer, ne? Marco Rose. Dem täte das sicher gut. Es würde sein Standing im Club schon mal ordentlich heben, festigen, vor dem Team vielleicht auch untermauern und natürlich auch nach außen ein Statement setzen, klar. Aber andersrum, wenn man das da mal so betrachtet, wenn die Dortmunder, die sich ja jetzt schon offenbar sehr gut gefunden haben, trotzdem gegen die Bayern verlieren sollten, die ja, wie man gegen Gladbach gesehen hat, noch ganz tief drin sind im Findungsprozess, dann könnte das auch diese Euphorie, die gerade beim BVB herrscht, dann auch wieder ein bisschen dämpfen. Also gerade aufgrund dieser Konstellation, finde ich, ist dieses Spiel heute Abend zwar kein großer Titel, aber es ist ein Titel und von daher auch ein ziemlich wichtiges Spiel für, wie sagt Matthias Sammer, immer für die Gesamtkonstellation.
Ja, eben ein ziemlich wichtiges Spiel, in dem es auf einige, ich glaube schon, Schlüsselfaktoren ankommen wird. Und da schauen wir jetzt mal gemeinsam drauf.
Stand jetzt aktuell.
Ja, 6 Wochen ist er im Amt, aber noch ohne Sieg. Wir haben es eben schon mal thematisiert. Trotzdem gibt sich Julian Nagelsmann noch entspannt.
Ja, man muss auf einer Seite mit dem ersten Sieg ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wir haben bis jetzt ein Pflichtspiel gehabt, der Rest war Test. Nie mit dem kompletten Kader. Von dem her muss man jetzt das nicht zu hoch hängen. Trotzdem, ich bin es von meinen vorherigen Stationen nie gewohnt gewesen, so häufig in Folge nicht zu gewinnen.
Ja, aber wie soll das gegen Dortmund klappen? Die sind super in die Liga gestartet. Wir haben es gerade schon angesprochen, haben mit ihrer Überfalltaktik Eintracht Frankfurt zu Statisten degradiert. Und wer gesehen hat, wie unsortiert die Bayern defensiv gegen Gladbach lange gewirkt haben, der hat Mühe zu glauben, dass sich das in nur 3 Tagen ohne große Trainingszeit ja eigentlich groß hätte ändern sollen oder groß ändern wird.
Aber gerade auch das wird natürlich ein Schlüssel sein, dass man eben da mit diesen Überfallen dann auch fertig wird, um den BVB zu schlagen. Denn Julian Nagelsmann hat vor allem auf die Dortmunder Klasse im letzten Drittel hingewiesen.
Wir haben da sehr, sehr gute Laufwege. Was sie herausragend gut machen, ist einfach ihre Tempoverschärfung, wenn sie den Ball gewinnen, oft mit einem Kontakt tief und dann schnell hinter die Kette. Diese Situation, wo sie in Tempowechsel gehen, sind sicherlich die größte Gefahr. Das haben wir auch gegen Frankfurt gesehen. Oft waren es einfach Umschaltsituationen oder auch Umschaltsituationen aus dem eigenen Ballbesitz, wo sie auf einmal einen freien Raum haben, sich ein Spieler, Rainer, Reus, Bellingham, wer auch immer, aufdreht und dann mit Tempo auf die Kette geht, dann ist es oft schwer zu verteidigen. Demnach tun wir gut daran, den Gegner schon ein bisschen wegzuhalten, nach Ballverlust sofort Balldruck herzustellen, dass der Gegner eben nicht so leicht tief hinter die Kette spielen kann.
Auf die Kette dürfen sie eben nicht gehen, das kann auch alles sein. Also deshalb muss Bayern insgesamt mehr Positionstreue zeigen. Das ist eine Erkenntnis aus dem Gladbach-Spiel. Bayerns Abwehr muss einfach ja besser in der Struktur stehen, hat Nagelsmann gesagt. So unterbindet man dann eben diese Bälle hinter die Kette, dann geht ihm keiner auf die Kette. Und hinter der Kette, beziehungsweise auf die Bälle hinter der Kette, da lauert natürlich vor allem ein Mann.
Erling Haaland, der gegen Frankfurt an allen 5 Toren beteiligt war. 2 davon hat er selbst geschossen und 3 weitere aufgelegt. Die wichtigste Frage überhaupt wird wohl sein, wie soll Bayern denn diesen Mann wirkungsvoll stoppen?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus mehreren Dingen, dass wir natürlich hinten in der Kette extrem konzentriert sein müssen, dass er wenig Raum kriegen darf, um seine tiefen Läufe zu machen. Auch im letzten Drittel hat er einfach immer wieder sehr, sehr gute Laufwege. Sprich, als Innenverteidiger musst du einerseits den Druck auf den Ball immer beobachten, andererseits aber auch einfach ihn gut körperlich auch kontrollieren, weil er ja neben seiner Abschlussqualität natürlich auch körperlich sehr, sehr gut ist, sehr robust ist, dazu noch mit 36 km/h auch unglaublich schnell. Und dann wird es sicherlich auch Situationen geben, wo wir ihn mal nicht kontrollieren. Dann haben wir aber noch den besten Torwart der Welt, der auch einen guten Tag morgen braucht, den einen oder auch mal zu halten. Von dem her ist es ja wie immer im Fußball ein Teamsport und in dem Fall auch eine Aufgabe des Kollektivs.
Ja, das muss das Kollektiv dann aber deutlich besser anstellen als die Frankfurter am Samstag. Die standen Haaland ja teilweise auch mit 4 Mann auf den Füßen, hat aber quasi nichts genutzt. Und die Bayern-Defensive, die darf sich nicht so fahrig und plump anstellen wie Upamecano dagegen Gladbach.
Ja, aber Heilands für Dortmund. Haalands Timing ist zum einen deutlich besser als Thürams und kommt vielleicht auch nicht so schlecht aus dem Tritt wie der Gladbacher, wie wir das jetzt gesehen haben. Aber wäre Upamecano nach einem verlorenen Zweikampf sicher auch schneller davongerannt als eben Thüram bei Gladbach.
Ah, diesmal würde sich der Schiri ganz sicher eine etwaige Strafraumaktion auch nochmal selber genauer angucken und sich vielleicht nicht unbedingt auf den VAR verlassen, oder?
Ja, also ihr merkt schon, es lohnt sich auch heute Abend ganz genau hinzugucken. Wir werden es selbstverständlich tun und wir werden dann morgen drüber sprechen.
Top und Flop.
Top des Tages ist die Verlegung der Bahnrad-WM 2021. Nicht, weil der ursprünglich geplante Austragungsort Aschgabat in Turkmenistan kein guter Austragungsort gewesen wäre, nee, sondern weil der neue Austragungsort einfach so besonders ist, so besonderes Radsport-Flair versprüht. Das kann kaum ein anderer Ort für sich verbuchen. In Roubaix werden nämlich vom 13. bis 17. Oktober die Medaillen vergeben und da freut sich dann auch der UCI-Präsident, der sagt, das wäre ein sagenumwobener Ort für die internationale Radsportszene. Das Bessere kann es doch gar nicht geben.
Naja, aber sollten die auf die Idee kommen, auf Kopfsteinpflaster zu fahren, dann wird es dann wohl eher ein Flop. Aber so bekloppt sind die sicher auf keinen Fall. Anders als unser heutiger Flop des Tages. Es ist nämlich ein georgischer Judoka, der einen Wachmann im Paralympics-Quarantänehotel am Flughafen in Tokio eine Rippe gebrochen hat. Lokale Medien berichten, der Georgier hätte lautstark gefeiert mit anderen Georgiern. Der Wachmann wollte um Ruhe bitten, wurde aber vom Georgier angesprungen und zu Boden gestoßen. Die Paralympics werden nun nicht nur ohne Fans, sondern auch ohne den Judoka stattfinden. Denn wer sich nicht benehmen kann, der kriegt ganz schnell einen Rückflug in die Heimat. Das haben wir ja bereits auch schon bei den Olympischen Spielen kennengelernt.
Stand jetzt aktuell.
Das DFB-Sportgericht hat gestern dem Einspruch von Preußen Münster stattgegeben. Nach dem Wechselfehler von Marc van Bommel wird also dieser 3:1 DFB-Pokalsieg des VfL Wolfsburg in ein 2:0-Sieg der Preußen umgewandelt. Und damit stehen die in der zweiten Pokalrunde.
5 Stunden war verhandelt worden, dann fiel die Entscheidung, die Stefan Oberholz, das ist der stellvertretende Vorsitzende des DFB-Sportgerichtes, so begründet hat.
Für die Ein- und Auswechslung sind die Vereine selbst verantwortlich. Zu ihren Grundpflichten gehört, sich über die Auswechselmöglichkeiten zu informieren und entsprechend zu handeln. Gegen diese Pflicht hat der VfL Wolfsburg verstoßen und damit leichtfertig und vermeidbar den zentralen Fehler beim unzulässigen sechsten Einwechselvorgang begangen.
Ja, nun hat sich allerdings der VfL Wolfsburg aber darauf berufen, dass der vierte Offizielle Tobias Fritsch sowohl von Bommel als auch dem VfL Torwarttrainer bestätigt hatte, dass nach den drei vollzogenen Wechseln in der regulären Spielzeit noch drei weitere Einwechslungen möglich seien.
Ja, Fritsch behauptete aber, dabei habe es sich um ein Missverständnis gehandelt. Er habe lediglich auf die Anzahl der verfügbaren Wechselslots hingewiesen, aber es ist nach Meinung des Gerichts sowieso egal, was der vierte Offizielle gesagt hat. Den nimmt das Gericht nämlich aus der Haftung und sagt, auf ein entlastendes Verschulden des Schiedsrichterteams kann sich der Verein nicht berufen. Der zentrale Ausgangsfehler ist dem Verein anzulasten, sodass eine etwaige Mitverantwortlichkeit der Schiedsrichter vollständig zurücktritt.
Gut, das ist so ein Urteil. Heißt also, Schiedsrichtergespann mag einen Fehler gemacht haben, indem es den sechsten Wechsel letztlich überhaupt zugelassen hatte. Aber der Verein hätte seine Hausaufgaben besser machen müssen, hätte selbst wissen müssen, was erlaubt ist und was eben nicht.
Hat er aber nicht, und somit ist er nach Meinung des Gerichts für alle daraus entstehenden Konsequenzen dann auch dafür selbst verantwortlich, also für die entgangenen Pokalprämien zum Beispiel und auch für den Imageschaden, der da natürlich entstanden ist, auch für den Trainer.
Naja, und unumstritten ist die Begründung des Gerichts übrigens nicht. Sie verwundert auch die Schiedsrichter-Experten von Colinas Erben. Nach deren Auffassung hätte der Schiedsrichter den Wechsel nicht zulassen dürfen, weil es einen Regelverstoß darstellt.
Deshalb waren die auch davon ausgegangen, dass es wohl ein Wiederholungsspiel geben würde. Es gibt für den VfL Wolfsburg allerdings noch die Möglichkeit, jetzt gegen dieses Urteil des DFB-Sportgerichts Berufung einzulegen vor dem DFB-Bundesgericht. Werden sie wohl auch tun. Ob allerdings das Bundesgericht dann anders entscheidet, das steht auf einem etwas anderen Blatt.
Heute in der Sportgeschichte.
Am 17. August 1987, da war Steffi Graf dort angekommen, wo sie 377 Wochen ihrer Karriere dann auch bleiben sollte, nämlich an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Mit gerade einmal 18 Jahren war sie auf einmal das Maß aller Dinge im Damentennis. Sie hatte die große Martina Navratilova abgelöst.
Ja, 1987, das war ohnehin ein Wahnsinnsjahr für Steffi Graf. Auf die Australian Open hatte sie zunächst zwar verzichtet, um sich darauf zu konzentrieren, ihr Spiel weiterzuentwickeln und vor allem ihre Vorhand noch mehr Power und Präzision zu verleihen, aber genau das zahlte sich dann auch aus. Steffi gewann im Jahresverlauf 73 Matches und verlor nur ganze 2.
Darunter allerdings auch das Wimbledon-Finale gegen Navratilova und die US Open gegen Chris Evert, aber dafür die French Open gegen Navratilova und auch das Turnier in Manhattan Beach. 7 der besten 10 Spielerinnen der Welt waren in dem Vorort von Los Angeles mit dabei. Steffi Graf war an Nummer 2 gesetzt und hatte das Finale dann gegen Chris Evert erreicht.
Naja, und das wurde der Bedeutung angemessen natürlich live in der ARD übertragen. Hans-Jürgen Pohmann kommentierte damals und vermeldete:
Nach einer Stunde und 21 Minuten Spielzeit, 3 Matchbälle für Steffi Graf.
Und mit mutigem Serve und Volley, da holte sich Steffi dann auch den entscheidenden Punkt, feierte den 8. Turniersieg des Jahres, den 16. ihrer Karriere und schrieb nebenbei dann eben deutsche Sportgeschichte.
Und Steffi Graf ist Weltranglistenerste nach diesem 6:3 und 6:4 Erfolg im Manhattan Country Club in Los Angeles gegen Chris Evert.
Nummer 1 der Welt zu werden, das hatte vor ihr noch kein Tennisspieler, keine Tennisspielerin aus Deutschland jemals geschafft. Und Steffi sollte 186 Wochen ununterbrochen an der Spitze bleiben. Insgesamt stand sie dort in ihrer Karriere 377 Wochen.
Stand jetzt aktuell.
Ja, bleiben wir noch beim Tennis. 377 Wochen ganz oben in der Weltrangliste. Das hat bei den Herren in der langen Geschichte des Tennissports noch keiner geschafft. Vielleicht wird das irgendwann Novak Djokovic nochmal vergönnt sein, aber ob zum Beispiel Roger Federer oder Rafael Nadal das schaffen können, das ist jetzt eher fraglich.
Ja, zumal die beiden schon ein etwas reiferes Alter erreicht haben und ihre aktuellen Verletzungen vielleicht sogar in Frage stellen, ob sie überhaupt nochmal wieder werden spielen können, zumindest auf diesem Niveau.
Roger Federer, der muss sich ja, wie seit vorgestern Abend bekannt ist, am Knie operieren lassen. Und Rafael Nadal, er quält sich ja schon länger mit Fußproblemen rum. Federer wird mehrere Wochen und Monate sogar ausfallen. Und ob er mit über 40 danach nochmal den Weg zurückfinden wird, also ja, du hast es eben schon gesagt, sehr fraglich.
Naja, er hat ja gesagt, er wolle alles versuchen, aber er sei auch realistisch. Ich weiß, wie schwierig es in diesem Alter ist, sich erneut einer OP zu unterziehen. Ist ja auch schon der dritte Eingriff am rechten Knie bei ihm.
Bei Nadal sieht es jetzt nicht ganz so schlimm aus. Die Fußverletzung, die ihn plagt, muss wohl nicht operiert werden, aber ist verdammt hartnäckig. Quält ihn ja auch schon ein bisschen, hat ihn ja auch schon einige Turnierstarts gekostet.
Ja, und dass er die US Open in 2 Wochen wieder spielen könnte, ja, es ist jetzt auch noch nicht sicher, zumal ihm ja auch viel Vorbereitungszeit jetzt flöten gegangen ist. Glaubst du denn, die kommen nochmal wieder?
Boah, Glauben ist so eine Sache. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Also ich möchte die beiden schon gerne noch ein bisschen länger sehen. Ich finde es sowieso schon Wahnsinn, dass Federer überhaupt mit 40 noch so spielt. Eben auch auf diesem Niveau, bis ihn dann die Verletzung wieder gestoppt hat, da immer noch gespielt hat. Aber jetzt noch eine Knie-OP, nochmal Pause, nochmal sich wieder reinspielen. Boah, ich halte es fast für möglich, dass es das dann irgendwann auch für ihn gewesen ist, dass er dann vielleicht so nicht wieder zurückkommt, auch wenn ich ihm das trotzdem zutraue, aber realistisch bin ich auch und das bin ich jetzt auch mal mit meiner Aussage. Ich glaube, er wird zumindest auf dem Niveau nicht wieder zurückkommen und alles unter diesem Niveau, das sollte er sich nicht antun. Bei Nadal, der hat ja auch schon seit langer Zeit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat ja auch seinen Turnierplan schon so umgestellt, dass es für seine Gesundheit noch halbwegs zuträglich ist. Da sehe ich die Chance noch ein bisschen größer, dass er dann vielleicht dosierter zurückkommt, aber auch da, irgendwann ist vorbei.
Ja, also ehrlicherweise ist dem gar nicht viel so richtig hinzuzufügen. Also ich glaube, gehen wir erstmal zu Nadal, bei dem halte ich es tatsächlich für wahrscheinlicher, dass er wiederkommt, weil die Verletzung, die er hat, zwar auch langwierig und immer mal wieder aufbricht, aber sie ist trotzdem nicht ganz so schwerwiegend, wie das bei Roger Federer der Fall ist. Und ich glaube, dass Nadal nochmal wiederkommen wird, weil das einfach auch ein Kampfschwein ist. Der will einfach und der muss das nochmal, der muss sich selbst nochmal spüren. Ich halte da Federer einfach für einen anderen Typen. Ich glaube, der wird feststellen, okay, jetzt ist es so, der Körper hat gesagt, es geht nicht, mein Knie macht einfach nicht mehr mit und ich bin entweder der Größte aller Zeiten oder der Erfolgreiche, so wie wir ihn kennen und wie wir ihn auch lieben und Gentleman auf dem Platz und oder er lässt es halt einfach ganz und dann sagt er sich, nee, dann war es das für mich jetzt. Mhm. Ich habe die Befürchtung, ganz ehrlich, ich habe die Befürchtung, dass es das für ihn auch wirklich war. Und ehrlicherweise, er wirkte in seinem Video, das er bei Twitter geteilt hat und unter den allen sozialen Medien, da wirkte er auch ein bisschen so. So ein bisschen, bitte erwartet nicht zu viel. Ich verspreche euch, ich versuche es nochmal. Ich gehe in Reha und versuche dann alles rauszuholen. Aber seid mir nicht böse, wenn es nicht mehr klappt. Ich glaube, es geht eine große Karriere zu Ende.
Und ganz ehrlich, sie haben sich den Ruhestand auch verdient. Die haben uns so viel Spaß gemacht, so viel Freude gemacht. Sie haben so viel geleistet. Sie müssen auch keinem wieder noch irgendwas beweisen.
Auf keinen Fall. Keiner der beiden. Und wenn es der Körper jetzt nicht mehr anders hergibt, bevor sie dann nur noch rumgurken, dann sollen sie besser aufhören. Das sei ihnen herzlich gegönnt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Gucken wir nochmal schnell in den SID-Tagesplan. Supercup natürlich ganz dick angemagert. Bayern zu Gast bei Borussia Dortmund. Wir haben das Spiel, glaube ich, kurz schon erwähnt.
Ja, eben drum. Tennis haben wir auch erwähnt. Das ATP Masters in Cincinnati läuft weiter. Außerdem gibt es Radsport, die 4. Etappe der Vuelta.
Rein Taramä aus Estland, der trägt seit gestern das rote Trikot des Führenden, hat seine Kletterkünste, den Picon Blanco, hinauf zum Etappensieg genutzt. Heute geht es dann von El Burgo de Osma nach Molina de Aragon über 163,6 Kilometer. Und im Snooker, da läuft alles mit ganz ebenem Boden ab, heute bei der British Open.
Dazu gibt es noch die Champions League Qualifikation, die Playoff-Hinspiele, Red Bull Salzburg gegen Brøndby IF und AS Monaco gegen Shakhtar Donetsk.
Ja, bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage zu klären, nämlich die Frage, hört eigentlich Julian Nagelsmann gerne Podcasts?
Ja, stand jetzt schon.
Na bitte, dann kann er doch morgen wieder mit dabei sein. Und ihr natürlich selbstverständlich gerne auch. Ab 7.07 Uhr sind wir für euch online im Podcatcher eurer Wahl. Spotify, Audio Now, iTunes, Amazon, überall könnt ihr uns hören.
und natürlich direkt auf meinsportpodcast.de, wenn ihr mögt auch. Hört auch gerne mal rein bei den Kollegen vom Sportradio Deutschland. Da hört ihr uns zwar nicht, aber ihr kriegt da ganz viele aktuelle Informationen. Alle 15 Minuten gibt es da frische News per Webstream und auf sportradiodeutschland.de oder über DAB+.
Und ansonsten meinsportpodcast.de. Jede Menge Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch mal durch.
Ja, bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.